Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Die Europäische Union, so will es der von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagene Green Deal, soll im Jahr 2050 als erste Staatengemeinschaft weltweit CO2-neutral wirtschaften. Bis dahin ist es noch ein langer Weg, der zumindest zum Teil über europäische Hausdächer führen könnte. Solaranlagen liefern je nach Typ Strom oder Wärme, und derzeit stellt die Bundesregierung eine recht üppige Förderung bereit für diejenigen, die ihre alte Heizung rauswerfen und ein neues Modell mit Solarwärme kombinieren. Was lohnt sich wie, besprechen wir mit Thomas Seltmann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Außerdem Endlagersuche in Deutschland. Die Anti-Atomkraft-Bewegung ist mit der Beteiligung der Öffentlichkeit nicht zufrieden. Und das Abo für den Video-Streaming-Dienst zu teilen klingt verlockend. Die Frage im Verbrauchertipp lautet: Wann ist das legal und wann nicht? Desinfektionsmittel stehen aber erstmal am Anfang dieser Sendung. Sie gehören zu den Produkten, die besonders schnell vergriffen waren, als die Corona-Pandemie uns erfasste. Allerdings sagen auch die Experten vom Robert-Koch-Institut, dass diese mit Bedacht eingesetzt werden sollten, auch in Corona-Zeiten. Und zum Beispiel nicht unbedingt im normalen Haushalt, soweit niemand erkrankt oder besonders gefährdet ist. Für die Desinfektion im Alltag gibt es andere Mittel. Welche das sind, hat Susanne Kuhlmann erfragt.
Sie sind winzig und sie sind zahlreich. Mikroorganismen, die unter anderem auf unserer Haut und im Darm leben. Und sie gehören unbedingt dorthin, sagt Dr. Ralf Diekmann, Chemiker und im Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR, mit biologischer Sicherheit befasst.
Zunächst mal sollte man sich vielleicht klar machen, dass Mikroorganismen überall um uns herum sind, in uns und auf uns, und die allerwenigsten von diesen uns krank machen.
Sie regeln zum Beispiel die Verdauung und schützen die Haut. Und mit regelmäßiger Körperhygiene werden wir normalerweise die los, die uns schaden könnten. Wasser und Seife reichen völlig aus, so Dr. Gunther Linsel. Er ist bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin für den Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen zuständig.
Die Wirkung der Seifen, also der Tenside, der oberflächenaktiven Substanzen, ist eher die, dass sie die Mikroorganismen, in dem Fall auch die Viren, abwäscht, herunterwäscht und damit die Viruslast, die Infektionslast reduziert.
Das gilt auch für das Coronavirus, mit dem wir es gerade zu tun haben. Normale Putz- und Spülmittel für Wohnung und Geschirr und normales Waschmittel für die Kleidung sind auch jetzt ausreichend.
Das ist also ganz wesentlich das Tensid, was da drin ist, was dafür sorgt, dass die Partikel, die virushaltigen oder die mikroorganismenhaltigen Partikel, von den Oberflächen heruntergewaschen werden.
Auch Säuren, die in Putzmitteln oder auch Hausmitteln verwendet werden, erfüllen diesen Zweck.
Das betrifft zum Beispiel auch Säuren, also organische Säuren wie das Essig. Die Viren, die Mikroorganismen mögen mitunter die niedrigen pH-Werte, also die sauren Umgebungen, nicht. Und so hat also auch eine Säure eine desinfizierende, also inaktivierende Wirkung.
So wie das Chlor, das uns aus dem Schwimmbad bekannt ist.
Also das Chlor hat eine keimtötende Funktion. Und da ist natürlich dann das Problem auch, dass das Chlorgas natürlich auch eine atemwegsreizende Wirkung hat. Aber die steht im Vergleich jetzt zu desinfizierender Wirkung im Chlorwasser, also im Schwimmbadwasser, eindeutig im Hintergrund und ist sekundär.
Es gibt auch chlorhaltige Waschmittel, die ebenfalls desinfizierend wirken. In einem Haushalt mit gesunden Menschen braucht man sie allerdings nicht, meint Ralf Diekmann vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Wie erwähnt, reizt Chlor die Atemwege und Desinfektionsmittel können generell Allergien auslösen. Sie sollten darum nur dort verwendet werden, wo sie tatsächlich notwendig sind, weil die Viruslast erheblich ist, also vor allem im medizinischen Bereich. Das gilt laut BfR auch für antimikrobiell wirkende Substanzen wie Kupfer- oder Silberionen in Kleidung.
Über die Wirkung von zum Beispiel Silber auf das Hautmikrobiom ist noch relativ wenig bekannt. Das heißt, bei solchen Anwendungen besteht auch immer das Risiko der Selektion von resistenten Bakterien. Das heißt, die Bakterien bilden dann Abwehrmechanismen aus und tolerieren dann diese Substanzen besser. Und im schlechten Fall werden sogar Antibiotikaresistenzen ausgelöst.
Anders, so das BfR, ist wiederum mit Kupferionen ausgerüstete medizinische Arbeitskleidung zu bewerten, beispielsweise Arztkittel. Sie könnten verhindern, dass Arzt- und Pflegepersonal multiresistente Keime von einem Patienten zum anderen tragen. Für das Alltagsleben unter gesunden Menschen gilt aber:
Schließlich ist immer noch eine der effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen das Waschen der Hände mit Wasser und Seife.
Das hat auch zurzeit Bestand, meint Ralf Diekmann.
Dann sehen wir auch in der aktuellen Corona-Pandemie keine Notwendigkeit, für gesunde Menschen Desinfektionsmittel einzusetzen. Auch hier reichen die normalen Hygienemaßnahmen wie richtiges Händewaschen mit Seife und die regelmäßige Reinigung von Oberflächen mit normalen Reinigungsmitteln aus.
Susanne Kuhlmann über Alltagsstoffe, die sanft in unserem Haushalt desinfizieren. Solaranlagen liefern je nach Bautyp Strom oder Wärme vom Dach. Wer seine alte Ölheizung rauswirft und zum Beispiel durch eine moderne Gasbrennwertheizung ersetzt und dann noch einen Teil der Heizenergie vom Sonnendach bezieht, der kann sogar mit bis zu 40% staatlicher Förderung rechnen. Andererseits gibt es auch die Möglichkeit, mithilfe der Sonne Strom zu erzeugen. Vor dieser Sendung bat ich Thomas Seltmann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zu erklären, wie sich Solarstrom- und Solarthermieanlage unterscheiden.
Ja, die Photovoltaikanlage erzeugt eben aus dem Sonnenlicht direkt elektrischen Strom, den man dann vielfältig nutzen kann, nicht nur für Wärme, sondern auch im Haushalt und für andere Zwecke. Und die Solarthermieanlage gewinnt eben aus dem Sonnenlicht direkt über einen Umwandlungsvorgang Wärme, der dann in einem Warmwasserspeicher gespeichert und eben für Warmwasserbereitung und Heizung genutzt werden kann.
Auch im Winter, wie ist das möglich, dass Wasser auch im Winter aufgewärmt wird?
Das funktioniert über einen Flüssigkeitskreislauf, der aus Wasser und einem Frostschutz besteht, ähnlich wie beim Auto, bei der Kühlanlage im Auto, so eine Art Glykol, die dafür sorgt, dass der Kreislauf im Winter nicht einfriert.
Wenn derzeit die Solarthermie so üppig gefördert wird, lohnt es sich denn dann überhaupt, eine Solarstromanlage, also eine Photovoltaikanlage, sich aufs Dach zu packen, die ja keine Förderung bekommt?
Photovoltaik bekommt nach wie vor Förderung über das Einspeisegesetz, das ja die Stromerzeugung fördert aus erneuerbaren Energien.
Aber die Beträge sind ganz stark abgesenkt worden.
Das ist richtig, aber zur Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage trägt es trotzdem noch in erheblichem Umfang bei. Also den finanziellen Nutzen hat man bei der Photovoltaik nicht nur aus dem Eigenverbrauch, sondern auch aus dem Überschuss, den man ins Netz einspeist.
Wie sind die Unterschiede in der Installation zwischen diesen beiden Anlagetypen? Fangen wir mal der Dachneigung an. Wie steil oder flach sollte das Dach ausgerichtet sein, wenn ich mich für den einen Typ von erneuerbarer Sonnenenergie entscheide oder für den anderen?
Ja, bei der Photovoltaik ist es so, dass die Technik da sozusagen sehr flexibel ist. Da gehen Dachausrichtungen von West bis Ost. Süden ist natürlich optimal, Südost bis Südwest. Und bei der Photovoltaik kann man tendenziell sagen, dass eine eher flachere Dachneigung günstiger ist, gerade wenn es eine Abweichung gibt von der Südrichtung. Und bei der Solarthermie ist es eher so, da man die Wärme ja mehr im Winter braucht als im Sommerhalbjahr, ist es da sogar günstiger, wenn die Anlage so von Südost bis Südwest ausgerichtet ist und eher eine steilere Neigung hat.
Das heißt, Dächer haben ja häufig die gleiche Dachneigung für ein ganzes Haus. Möglicherweise muss man die Solarthermieanlage dann auf Stelzen setzen?
Ja, davon würde ich aus Sturmsicherheitsgründen eher abraten. Also man muss schon die Gegebenheiten so nehmen, wie sie sind. Aber was einige Bauherren schon gemacht haben, ist zum Beispiel, dass sie dann die Photovoltaikanlage aufs Dach gesetzt haben und die Solarthermieanlage an die Südfassade.
Wie viel Umbauaufwand bedeutet eine Photovoltaikanlage jetzt jenseits der Dachflächen für das Haus, für den Stromkreislauf?
Also in beiden Fällen muss man sich jetzt keine riesen Sorgen machen, dass das ganze Haus umgebaut werden muss. Aber da es sich bei der Photovoltaik ja um Elektrotechnik handelt und man im Grunde eigentlich nur Kabel verlegen muss, ist es dann natürlich einfacher. Was bei der Solarthermieanlage aus meiner Sicht noch besonders wichtig ist, ist, dass der Installateur die Anlage besonders sorgfältig installiert und einstellt, weil es bei Solarthermieanlagen leichter vorkommt, dass die Anlagen nicht optimal laufen und dann nicht so gute Erträge bringen, wie sie es eigentlich könnten.
Kann ich die mit jeder Heizung verbinden?
Ja, prinzipiell geht es schon. Also man kann das prinzipiell mit jeder Art von Heizquelle kombinieren. Besonders häufig wird es halt gemacht in Verbindung mit Gas- oder Pelletheizkesseln.
Und wie mache ich das praktisch? Die Heizung ist unten im Keller und meine Solarthermieanlage ist oben auf dem Dach?
Genau, die Solarthermieanlage liefert die Energie vom Dach. Die wird ja in den Keller transportiert.
Das erwärmte Wasser.
Genau, ich brauche bei der Solarthermieanlage nicht immer einen Pufferspeicher. Einen Wasserspeicher, der die Energie zwischenpuffert.
Die Bundesregierung, ich sagte es schon, die lockt mit einer relativ hohen Förderung bei der Solarthermie. Wenn das Haus schlecht gedämmt ist, dann steht bei der Solarthermie möglicherweise die Wirtschaftlichkeit in Frage. Gibt es da eine Verbrauchsgröße, an der man das messen kann? Also zum Beispiel, wenn im Energiepass steht, der energetische Verbrauch des Hauses, der Heizbedarf ist höher als 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr?
Also es gibt da keinen speziellen Punkt, an dem man sagen kann, Solarthermie lohnt sich jetzt nicht oder weniger oder besonders stark, sondern man sollte einfach versuchen, auch den Energiebedarf des Gebäudes zu senken. Denn je geringer der Verbrauch des Gebäudes ist, umso höher kann dann eben auch der Anteil, der aus einer Solaranlage kommt, werden.
Nie von der Stange kaufen, sondern auf das Dach zugeschnitten planen. Da weiß ich, dass Sie das so ganz klar sagen. Was gibt's denn sonst noch an grundsätzlichen Empfehlungen, wenn man sich für eine Solarthermieanlage oder eine Photovoltaikanlage entscheidet?
Ja, also ganz wichtig ist eben, einen guten Fachbetrieb zu haben, am besten einen, der aus der Region ist, damit, wenn irgendwas in Sachen Wartung oder Reparaturen stattfindet, wenn man Probleme hat, dass man jemanden vor Ort hat, der auch schnell kommen kann. Das ist, denke ich, eigentlich die wichtigste Empfehlung.
Wie finde ich den?
Ja, also das ist wiederum gar nicht so einfach zu beantworten. Es gibt Fachbetriebe, die sich spezialisiert haben eben auf das Thema erneuerbare Energien. Die sind aus meiner Sicht da sehr fit und können auch eine gute Beratung bringen und wägen dann auch ab, was wirklich sinnvoll ist und ob man zum Beispiel dann eher Photovoltaik oder Solarthermie macht oder vielleicht beides. Und man sollte nach Erfahrung fragen, man sollte vielleicht auch in der Nachbarschaft mal gucken, wer hat denn schon sowas und wie zufrieden war er mit dem Betrieb, mit der Beratung und auch mit der Installation.
Baue ich im Zweifel mir lieber eine größere Anlage aufs Dach oder lieber passgenau auf den errechneten Bedarf?
Ja, also bei der Solarthermie ist es so, man sollte nicht zu klein installieren, also etwas mehr Kollektorfläche oder vielleicht sogar deutlich mehr Kollektorfläche. Das muss man dann im Einzelfall schauen. Ist auf jeden Fall besser, als da zu sparen, denn mehr Solarfläche kostet nur wenig mehr im Vergleich zu dem Aufwand, den man überhaupt treibt. Da gibt es bei der Solarthermie eine sinnvolle Grenze, also irgendwann lohnt es sich nicht mehr, es noch größer zu machen. Bei der Photovoltaik ist es im Moment so, eben aufgrund der Einspeisevergütung, dass es sich da wirklich lohnt, auch die Fläche auszunutzen, die man zur Verfügung hat. Also größer ist kostengünstiger im Verhältnis und letztlich auch wirtschaftlicher.
Denn im Zweifelsfall kann ich den Strom ins große Netz einspeisen. Ich weiß, die Verbraucherzentrale hat noch einen Begriff in diese Debatte gebracht, die Passkontrolle. Was ist das?
Ja, da geht es darum, dass also so eine Photovoltaikanlage, aber auch Solarthermieanlage gewisse Qualitätsanforderungen hat, damit sie auch effizient und effektiv läuft. Und da gibt es bestimmte Nachweise, die die Installateure erbringen sollten, damit man eben auch sehen kann, das ist jetzt alles nach den Regeln der Technik installiert. Es ist sicher, es ist zuverlässig und das kann der Installateur beispielsweise durch einen sogenannten Anlagenpass nachweisen.
Was ist so eine durchschnittliche Anlagengröße bei beiden Typen für ein durchschnittliches Einfamilienhaus und wann amortisiert sich die Investition? Ich weiß nicht, kann man da vielleicht eine grobe Zahl nennen?
Also bei Photovoltaikanlagen werden auf privaten Einfamilienhäusern Anlagen gebaut in der Größenordnung zwischen 5 und 10 Kilowatt Leistung. Das sind dann so ungefähr zwischen 30 und 50 Quadratmeter Größe. Bei Solarthermieanlagen sind die Anlagen etwa zwischen 5 und 20 Quadratmeter groß. Die kleine Anlage, wie gesagt, ist eher nicht so interessant, sondern sollte man eher ein bisschen größer auch da sein. Amortisation bei Photovoltaikanlagen liegt irgendwo in der Größenordnung zwischen 10 und 15 Jahren in der Regel. Die Anlagen selber bekommen ja die Einspeisevergütung über 20 Jahre und halten in der Regel deutlich länger. Bei der Solarthermie ist es sehr schwierig mit der Amortisation, also weil das sehr stark vom Einzelfall abhängt. und weil man einfach schwer kalkulieren kann, wie sich die Energiepreise entwickeln. Also da finden Sie sehr, sehr unterschiedliche Kalkulationen. Man sollte auch bei der Solarthermie davon ausgehen, dass sich im Laufe der Lebensdauer dieser Anlage sie schon amortisieren wird.
Würden Sie den Investitionsrahmen nochmal umreißen bei dem einen ersten Beispiel und dem zweiten, was Sie jetzt gegeben haben?
Also eine Solarthermieanlage, wenn man also den reinen Solarteil sich anschaut, liegt man da in einer Größenordnung von 5.000 bis 15.000 Euro etwa, was so eine Anlage dann kostet, je nachdem, ob sie nur Warmwasserbereitung oder eben auch Heizungsunterstützung macht. Und bei der Photovoltaik liegen wir bei einem Kostenrahmen von, man spricht da immer von den Kosten pro Kilowatt Peak, also da liegen wir irgendwo so bei 1500 Euro pro Kilowatt Peak etwa im Schnitt. Das heißt, so eine 5-kW-Anlage kostet dann ungefähr 7.500 Euro, eine 10-kW-Anlage ungefähr 15.000 Euro.
Das war Thomas Saltmann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen mit einer Gebrauchsanweisung für Solaranlagen. Und das vorab aufgezeichnete Interview finden Sie auch nachher unter deutschlandfunk.de oder in unserer App DLF Audiothek. Als Vorzug der Atomkraft gilt, dass diese im Vergleich zu Kohle, Öl und Gas deutlich weniger CO2 produziert. Ungelöst ist bisher jedoch weltweit die Frage, wie der dabei anfallende radioaktiv strahlende Abfall ohne Gefahr wiederverwertet oder entsorgt werden kann. Deutschland hat nicht nur den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen, sondern anders als früher sollen auch die Bürger- und Umweltorganisationen an der Endlagersuche beteiligt werden. Die zuständige Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE, will bis Ende September einen Zwischenbericht zu möglichen Standorten vorlegen. Aber nicht alle sind mit der Bürgerbeteiligung zufrieden, insbesondere die Bewegung ausgestrahlt.de. Dieter Nürnberger, was ist da zu hören?
Jule Reimer, die Anti-Atom-Organisation Ausgestrahlt holte heute schon zu einer Art Rundumschlag aus. Das seit 2017 laufende Auswahlverfahren für einen sicheren Standort einer Endlagerung für den Atommüll zeige nun mehr und mehr Schwächen. Und die würden sowohl das entsprechende Gesetz, das Verfahren und auch die wissenschaftliche Begleitung betreffen. Seit 3 Jahren sucht ja die Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE einen geeigneten Standort. Aber die Arbeit der BGE sagt zumindest Angela Wolf von Ausgestrahlt, die sei zu wenig transparent.
Was wir aber jetzt beobachten, ist, dass das Verfahren seit 3 Jahren läuft, und zwar hinter verschlossenen Türen. Also wir reden sehr viel drumherum, aber die konkreten Ergebnisse, das, was da hinter den Türen bei der BGE passiert, da können wir nicht reinschauen. Und das wäre wichtig, um halt im Prozess die Menschen oder die Bevölkerung und auch die kritische Wissenschaft mitzunehmen. Das heißt, man hätte Zwischenergebnisse bekannt geben können. Man hätte Ausschlüsse deutlich machen können. All das passiert nicht. Wir können nicht hinter diese Türen schauen.
Es geht ja um rund 10.000 Tonnen hochradioaktiven Müll. Und die Vorgaben sind entsprechend, das Ganze soll tief unter der Erde vergraben oder gelagert werden. Mindestens 300 Meter in der Tiefe, umgeben von dicken Gesteinsschichten. Und das am besten für rund unvorstellbare 1 Million Jahre. Die Anti-Atom-Organisation Ausgestrahlt bleibt bei diesem Anspruch generell kritisch. 100% Sicherheit, die könne es wohl nicht oder gar nie geben, sagt Jochen Stahl. Er ist der Sprecher von Ausgestrahlt.
Man muss immer Kompromisse eingehen. Jedes dieser Gesteine, die bei der Suche im Spiel sind, hat Vor- und Nachteile. Es gibt nicht das ideale Gestein. Bisher ist noch jedes tiefengeologische Atommülllager, es gibt ja schon welche für schwachradioaktiven Müll, die Asse, Morsleben, aber auch in anderen Ländern. All diese Projekte sind schon nach wenigen Jahrzehnten gescheitert. Also von daher ist das eine riesige Herausforderung, aber eine, der man nicht aus dem Weg gehen kann.
Es gibt auch Kritik an den bisherigen wissenschaftlichen Erkundungsarbeiten. Wir erinnern uns, jahrzehntelang stand ja Gorleben ganz oben auf der Liste der Standorte. Dann ging es zurück auf Los, sozusagen eine weiße Karte, die alle Optionen offen halten sollte. Aber man weiß auch, dass viele Politiker zwar für eine faire Standortsuche sind, sich aber schon von vornherein praktisch gegen einen Standort in ihrem Revier, ihrem Bundesland positioniert haben. Und so sehr wissenschaftlich gehe es auch gar nicht voran bei der Auswahl, so zumindest die Kritik von Angela Wolf von Ausgestrahlt.
Das heißt, es gibt Gebiete im Norden, die sehr gut untersucht sind. Andere im Süden sind nicht breitflächig erkundet. Das heißt, es gibt große Datenlücken und die werden aber nicht geschlossen, sondern es ist im Gesetz tatsächlich vorgesehen oder möglich, dass große Gebiete einfach aus dem Verfahren genommen werden, weil wir zu wenig darüber wissen. Das heißt, es können letztlich Standorte ausscheiden, die vielleicht besser geeignet wären als andere.
Und in diesem Herbst soll es dann konkreter werden. Dann gibt es einen ersten Zwischenbericht von der Gesellschaft für Endlagerung. Der wird im Oktober vorgestellt werden. Und dann werden erstmals auch konkrete Regionen genannt werden. Und dann wird es natürlich auch in der Öffentlichkeit hoch hergehen. Wie reagieren die Betroffenen, die Bevölkerung vor Ort, auch die Politiker der betroffenen Regionen? Also dieser Teilbericht oder dieser Zwischenbericht Teilgebiete, wie er offiziell heißt, der wird es in sich haben.
Die Anti-Atom-Organisation ausgestrahlt.de kritisiert die Atom-Endlagersuche als intransparent. Dieter Nürnberger fasste zusammen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Während der Corona-Ausgangsbeschränkungen hielten sich viele Menschen sehr lange in der eigenen Wohnung auf. Da wird nach Ablenkung gesucht. Neben dem klassischen Fernsehen hatten Streaming-Angebote und haben Streaming-Angebote Konjunktur. Da scheint es eine gute Idee, die Abos zu teilen. Das erhöht das Angebot und senkt die Beiträge. Eine gute Idee, auch legal. Michael Voregger mit dem Verbrauchertipp.
Wer sich heute neue Filme und spannende Serien anschauen möchte, der hat mit dem Streaming eine attraktive Alternative zum linearen Fernsehen. In den letzten Monaten sind viele neue Angebote hinzugekommen und der Markt ist etwas unübersichtlich. Nur wenige Anbieter decken alle Inhalte und Genres komplett ab. Nico Juran ist Redakteur bei der Computerzeitschrift CT.
Die neuen Anbieter, gerade Disney Plus zum Beispiel, machen nur jugendfreie Geschichten. Wenn man da jetzt wirklich die ganze Familie was sehen will und dann auch sagt, ich möchte noch mal einen Thriller oder einen Actionfilm sehen, da ist man bei Disney schlecht aufgestellt. Am ehesten Vollangebot haben eben noch Netflix und Amazon Video.
Vor allem Serien sind beliebt und haben ein treues Publikum. Da ist es dann ärgerlich, wenn die dritte Staffel plötzlich bei einem ganz anderen Anbieter läuft. Nur wenige Menschen haben mehr als ein Abo, denn die müssen monatlich bezahlt werden. Christine Steffen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Wie viele Personen gemeinsam ein Streaming-Abo nutzen dürfen, hängt davon ab, was vertraglich zwischen dem Streaming-Anbieter und dem Nutzer geregelt ist. Richtet sich in der Praxis also meistens danach, was in den Nutzungsbedingungen steht. In den meisten Fällen ist der Account an einen Haushalt gebunden. Das heißt, Personen, die mit dem Nutzer gemeinsam wohnen, also quasi hinter der gleichen Wohnungstür, können den Account ebenfalls nutzen.
In der Regel können bei Netflix oder Amazon mehrere Menschen gleichzeitig zuschauen. Das ist in der Familie kein Problem. Clevere Filmfreunde kommen nun auf die Idee, sich die Abos zu teilen. Nach dem Motto, gib mir deinen Zugang zu Netflix und ich lasse dich bei Disney oder Sky reinschauen. Technisch ist das kein Problem, denn mit einem smarten Fernseher, einem Tablet oder einem Computer kann von überall geschaut werden. Nötig sind nur der Benutzername und das richtige Passwort. Nico Juran.
Erlaubt ist es von der Seite der Dienste nicht. Normalerweise ist es so, dass sich die Dienste in ihren Nutzungsbedingungen alle versichern lassen, dass man eben halt das maximal im Haushalt benutzt und teilt diesen Account. Also es gibt ja diese Familienaccounts, aber eben halt nicht irgendwelchen wildfremden Leuten am anderen Ende der Stadt oder eventuell sogar noch irgendwo draußen in irgendwelchen anderen Städten mitteilt und die ihm daran partizipieren lässt. Also ein Verstoß gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen hat man da sehr schnell.
Das Teilen des Zugangs ist keine Straftat. In Deutschland sind bisher auch keine Fälle bekannt, wo eine Kündigung wegen eines Verstoßes gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgt ist. Jedes Gerät bekommt im Internet eine eigene Adresse und so lässt sich sehen, welcher Provider dazugehört und von welcher Region der Zugang erfolgt.
Was aber kommen wird, ist, dass die Dienste mehr und mehr technisch dagegen vorgehen. Das heißt, die werden sich einfach immer mehr anschauen, von wie vielen Geräten, von wo wird denn zugegriffen? Und wenn jetzt plötzlich die einen irgendwie in Hannover schauen und die nächsten in Köln und dann gibt es wieder irgendjemanden in München, dann ist es klar, dass die nicht mehr zum gleichen Haushalt gehören.
Eine Strafe riskiert niemand, der seine Streaming-Zugänge mit anderen teilt. Im schlimmsten Fall kann der Anbieter das Abo einseitig kündigen. Aktuell kosten die verschiedenen Abos zwischen 5 und 12 Euro. Die Kündigungsfristen liegen in der Regel bei einem Monat. Mit zwei festgebuchten Anbietern und den kostenlosen Probeabos für 30 Tage sollte die Auswahl an Filmen und Serien ausreichen. So sind die Nutzer auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Und den Verbrauchertipp von Michael Voregger gibt es natürlich auch auf deutschlandfunk.de. Ab 12.10 Uhr geht es hier um Bundesverkehrsminister Andi Scheuer und das juristische Debakel der Verkehrsstrafzettelreform. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.